ARD Sounds.
Die Deutsche Bahn verbietet den Alkoholkonsum an allen Bahnhöfen.
Urlaubszeit und Irankrieg, die Spritpreise klettern wieder nach oben.
Und Scheitern als Erfolgsgeschichte, warum Fuck-Up-Nights boomen.
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Hier sind wieder Magda und Uli für euch an diesem Mittwoch.
Und es ist der 22. Juli, lieber Uli. Ne?
ja, ist gut. Ich habe gestern, danke an Jana für diesen Hinweis, die es gehört hat, gesagt, es ist der 21. Juni. Es ist natürlich Juli. Da war ich irgendwie in der Vergangenheit. Aber wie gesagt, danke für den Hinweis. Aber ganz anderes Thema. Jetzt starten wir mit der Meldung, die gestern für Gesprächsstoff gesorgt hat, nämlich ein Alkoholverbot an Bahnhöfen.
Genau. Und Hintergrund ist der, Ende letzter Woche gab es ja einen Vorfall in einem Zug bei Karlsruhe, bei dem ein Sicherheitsmitarbeiter der Bahn aus dem Zug gefallen und dabei lebensgefährlich verletzt worden ist.
Genau, der hatte wohl eine Auseinandersetzung mit einem betrunkenen Fahrgast wegen einer Ticketkontrolle. Da wurde es dann handgreiflich. Es hat sich aus irgendeinem Grund eine Tür des Zuges geöffnet. Ja, und der Bahnmitarbeiter ist rausgefallen.
Ja, übrigens, Gott sei Dank ist er inzwischen außer Lebensgefahr, können wir sagen. Und ja, du hast es gesagt, der Fahrgast war wohl betrunken. Und deshalb hat die Deutsche Bahn jetzt angekündigt, den Konsum von Alkohol an allen deutschen Bahnhöfen zu verbieten. Also wirklich als direkte Reaktion auf diesen Vorfall bei Karlsruhe. Und das sagen Menschen in Sachsen dazu.
Ich finde den Ansatz erstmal gut, ja. Es gibt Lokalitäten dafür oder eben ein Zuhause.
Ich finde es gut. Ja. Alkohol muss doch es immer nicht.
Finde ich keine schlechte Idee, weil man sich da auch sicher fühlt, wenn dann doch mal Betrunkene dann am Bahnhof sitzen.
Also kein Alkohol mehr an deutschen Bahnhöfen. Das soll im Rahmen des Hausrechts schrittweise ab Mitte Oktober eingeführt werden. Es gibt übrigens knapp 5.500 Bahnhöfe in Deutschland, damit ihr mal eine Vorstellung davon kriegt. Und konkret bedeutet dieses Verbot, dass auf den Bahnhofsgeländen kein Alkohol getrunken werden darf, in den Gastronomien innerhalb der Bahnhöfe aber schon. Man darf Alkohol auch kaufen und transportieren, wenn er denn verschlossen ist, nur eben nicht trinken.
Ja, und in den Zügen ist es auch nicht grundsätzlich verboten. Also ja, einige Nahverkehrsbetriebe verbieten Alkoholkonsum in ihren U- und S-Bahnen und Straßenbahnen. Aber in Zügen der Deutschen Bahn ist das Trinken auch weiterhin erlaubt, wird ja auch verkauft. Und da stellen sich natürlich direkt so ein paar Fragen. Wo gelten genau welche Regeln? Wer kontrolliert das? Wie streng wird das ja? Und was für Strafen können da drohen?
Ja, knapp 5.500 Bahnhöfe, da ist ja schon klar, dass das kaum umsetzbar ist mit einer konsequenten Durchsetzung. Die Bahn sagt, sie will es mit Augenmaß machen, also erstmal darauf hinweisen, mit Durchsagen, Schildern und Mitarbeitern an den Bahnhöfen und zumindest am Anfang auch nur Platzverweise oder sogar Hausverbote erteilen, wenn sich jemand weigert, das Trinken sein zu lassen.
Aber ist natürlich dann wirklich die Frage, wer kontrolliert. Wir sind immerhin in Deutschland, ja, hier gibt es schließlich Zuständigkeiten. Also an vielen Bahnhöfen ist es ja auch so, dass die auch nahtlos übergehen in die U-Bahnen und da wechselt die Zuständigkeit von der Bundespolizei zur Landespolizei oder zur DB-Sicherheit oder zum Verkehrsunternehmen an der Rolltreppenkante oder am Eingang auch zum Bahnhof. Ne? Also deshalb sollen jetzt Mitarbeiter der verschiedenen Behörden und Unternehmen in Zukunft auch häufiger zusammen auf Streife gehen, um eben keine Probleme bei der Zuständigkeit zu bekommen.
Ja, das gibt es zum Beispiel in Hamburg schon länger. Da gibt es nämlich auch schon ein Alkoholverbot, das kontrolliert werden muss. Und zumindest zeigen die Zahlen da auch, durch das Verbot ist die Zahl der Gewaltdelikte am Bahnhof tatsächlich zurückgegangen. Solche Kontrollgruppen aus verschiedenen Behörden, die gibt es auch schon, unter anderem in Leipzig, München und Hannover. Nur wird man solche Kontrollen natürlich nicht an allen 5.500 Provinzbahnhöfen genauso durchziehen können.
Tja, also ich denke da auch nur hier bei mir in Berlin an Konzerte oder Fußballspiele, wenn wirklich tausende Menschen an den Bahnhöfen unterwegs sind, die ganze U-Bahn wippen und Alkohol trinken. Aber die Bahn hat schon gesagt, dass sie bei solchen Großveranstaltungen dann auch mal ein Auge zudrücken will und der reibungslose Bahnbetrieb sozusagen Vorrang hat vor der Durchsetzung dieses Alkoholverbots. Auch wegen dieser vielen zu erwartbaren Ausnahmen spricht der Fahrgastverband Pro Bahn von Aktionismus und auch die Bundespolizei meint, also eine komplette Durchsetzung des Verbotes ist eigentlich nicht möglich.
Also wir merken uns, die Deutsche Bahn will nach einem Gewaltvorfall in einem Zug ein Zeichen setzen und verbietet den Alkoholkonsum an allen deutschen Bahnhöfen. Und für uns alle gilt dann auf dem Bahnhofsgelände keinen Alkohol mehr trinken, außer in den Gastronomien. Transportieren dürfen wir ihn aber und in den Zügen ist der Konsum auch nicht generell verboten. Also wenn ihr wollt und trinken wollt, macht euer Feierabendbierchen nicht schon auf dem Bahnsteig auf.
Genau, So, und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Spritproblem. Muahaha. Es sind ja auch Sommerferien und das bedeutet für viele wieder rein ins Auto, rauf auf die Autobahn. Und wer noch keinen Urlaub hat, der freut sich wahrscheinlich über leere Straßen auf dem Weg zur Arbeit oder bei mir viele Parkplätze vor der Tür. Aber für alle Autofahrer gilt gleichermaßen, im Moment schlackern einem an der Tankstelle wieder mal die Ohren angesichts der gestiegenen Spritpreise.
Was soll ich dazu sagen? Ja, ich kann es nicht ändern. Aber trotzdem, es ist ärgerlich, dass es jetzt so teuer geworden ist.
Ja, klar, ich bin wütend, aber was kann ich machen? Nix.
Ich brauche das Auto zum Arbeiten, ich muss tanken, ja. Egal was es kostet.
Tja, so geht's halt vielen, ne? Das waren Leute hier bei mir in Berlin und man hört so ein bisschen die Resignation raus, weil man hat eigentlich keine Wahl, ne, wenn man damit zur Arbeit muss. Und gestern, wir gucken mal kurz drauf, lag der Superpreis im Schnitt bei knapp über 2,20 Euro, der Dieselpreis knapp unter 2,20 Euro und damit sind wir wieder auf dem Niveau wie rund um Ostern. Damals hatte dann die Bundesregierung als Folge ja den sogenannten Tankrabatt eingeführt, also eine Steuersenkung auf Kraftstoff, damit die Preise zumindest ein bisschen runtergehen.
Jo, aber genau den gibt es seit Juni eben nicht mehr, also seit Ende Juni. Und gerade ist es erstens so, dass wir Ferien haben und da greifen die Gesetze des Marktes. Viel Nachfrage nach Sprit wegen Urlaubsfahrten bedeutet steigende Preise. Und dazu kommt, dass auch der Iran-Krieg wieder aufgeflammt ist. Die USA beschießen den Iran ja mit Raketen und der Iran greift im Gegenzug US-Militärstützpunkte in der Region an.
Ja, und dann ist da ja noch die inzwischen wirklich berühmt-berüchtigte Straße von Hormuz. Wir kennen sie inzwischen alle. Da gehen fast 30% des weltweit gehandelten Rohöls auf Schiffen durch. Eigentlich. Durch den Konflikt wird der Verkehr ja immer wieder aufgehalten, weil der Iran die Meerenge blockiert oder weil die Durchfahrt zu gefährlich ist. Es werden immer wieder Schiffe angegriffen als Symbol der Macht. Ja, und auch das treibt natürlich den Ölpreis in die Höhe.
Und das Ganze ist total sensibel in der Preisentwicklung. Also wenn es Meldungen über Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA gibt, dann sinkt der Preis auch direkt wieder ein bisschen. Aber das schlägt sich eben nicht so schnell an den Zapfsäulen nieder. Und dazu kommt ein Effekt, der Rakete-Feder-Prinzip genannt wird. Also Preisanstiege gehen super schnell und steil nach oben, wie eine Rakete. Preissenkungen passieren aber nur ziemlich langsam. Also die schweben so nach unten wie eine Feder. Das ist ein Trick der Konzerne, um die eigenen Gewinnmargen zu steigern.
Und der Tankrabatt ist ja wie gesagt ausgelaufen, aber die sogenannte 12-Uhr-Regel, die ist uns noch erhalten geblieben, die hatte die Bundesregierung auch eingeführt und die besagt ja, dass die Preise an den Tankstellen nur noch einmal am Tag und zwar um 12 Uhr mittags erhöht werden dürfen. Das ist aber auch schon länger klar, dass diese Maßnahme ja nicht so wirklich was gebracht hat, außer Planbarkeit für uns, ja okay, aber ja billigeren Sprit, nö.
Nö, also im Moment sind die Spritpreise wieder sehr hoch, darauf haben wir wenig Einfluss. Bleibt ja noch die Möglichkeit, vielleicht im Ausland zu tanken, wenn man sowieso in den Urlaub fährt. Aber da gilt auch, bitte informiert euch vorher genau. Deutschland ist zwar eines der teuersten Länder in Europa, weil viele andere die Spritpreise durch Steuersenkungen nach unten geschraubt haben. Aber zum Beispiel in den Niederlanden und in Dänemark, in den Nachbarländern, ist es sogar teilweise noch teurer als bei uns.
Unsere Kurznachrichten.
Nach den tödlichen Schüssen auf 6 Menschen in Stade ist der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft gestorben. Er hat wohl Suizid begangen. Der Mann soll Ende Juni in einer Mutter-Kind-Einrichtung 6 Menschen erschossen haben, jeweils 3 Mitarbeiter des Jugendamtes Hannover und der Einrichtung in Stade. Hintergrund ist nach bisherigen Erkenntnissen ein Sorgerechtsstreit um die Tochter.
Das Bundeskriminalamt hat im letzten Jahr einen starken Anstieg bei Fällen von sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen registriert. Dabei geht es aber nur um die Fälle, die bekannt und auch strafrechtlich verfolgt worden sind. Das Dunkelfeld sei wahrscheinlich noch viel größer. Täter waren meistens Männer und in mehr als jedem zweiten Fall kannten sich Täter und Opfer.
Frankreich führt als erstes EU-Land ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren ein. Das hat das Parlament mit großer Mehrheit beschlossen. Das Gesetz tritt mit dem neuen Schuljahr in Kraft, also Anfang September. Die Benutzung von Smartphones an weiterführenden Schulen wird sogar komplett untersagt.
Sometimes you win, sometimes you learn. So, jetzt sprechen wir mal über die schönen Seiten des Scheiterns. Und zwar bei sogenannten Fuck-Up-Nights. Diese Veranstaltung gibt's in mehreren deutschen Städten und auch schon in 66 Ländern. Und da sprechen Menschen ganz offen über das, was sie mal vermasselt haben.
Tja, Rückschläge gehören im Leben und im Job manchmal dazu. Und es soll normaler werden, darüber zu sprechen. Die Organisatorin Sonja Schütz hat das Konzept nach Hanau in Hessen gebracht.
Wenn wir gute Dinge tun und gute Leistung erbringen, erhalten wir eine Art von Bestätigung, vielleicht eine Art von Liebe, Wertigkeit. Und wenn wir dann darüber reden, was wir nicht so gut machen, fühlt sich das vielleicht wie schlechtes Marketing für einen selbst an.
Tja, dabei muss es das gar nicht sein. Gerade Unternehmer, Leute, die was ausprobiert, gegründet haben, die erzählen jetzt auf einer Bühne von ihrem Scheitern und können so auch mal, ja, angenehm ehrlich die nicht so schönen Seiten des Lebens zeigen. Und ja, diese kriegen wir ja ehrlich gesagt nicht so oft zu sehen, gerade auf Social Media, werden ja eher die schönen Seiten beworben.
Ja, und Mara Möller stand zum Beispiel auf so einer Fuck-Up-Night-Bühne. Vor einem halben Jahr hat sie sich einen Traum erfüllt und einen Coworking-Space in Linsengericht gegründet. Das ist in der Nähe von Frankfurt.
Ja, und sie hat sich richtig ins Zeug gelegt. Sie hat schön renoviert, Möbel gekauft. Freundinnen und Familie haben sie unterstützt. Und dann kam der Tag der offenen Tür, aber niemand ist erschienen.
Ich hatte alles vorbereitet. Ich hatte nette Freundinnen, die mir geholfen haben, meine Eltern, die mich unterstützt haben. Und um 14 Uhr ging's los. Und mit jeder Stunde mehr wurde mir klarer, hey, du hast es versucht.
Oh, Maras Traum vom eigenen Coworking-Space ist geplatzt. Aber dieses öffentliche Drüberreden, das hat sie hinterher gesagt, hat ihr sogar ein Stück weit geholfen.
Ich bin froh, dass ich es geteilt habe, weil sich jetzt so das Kapitel langsam schließt.
Und beim Publikum kommt sowas richtig gut an.
Wenn man mit seiner eigenen Geschichte nur einen anderen Menschen inspirieren kann, weiterzumachen, wenn es mal schlecht läuft oder man vor einem Neubeginn steht und genau durch solche Veranstaltungen einfach Mut findet, seine neuen Wege zu gehen, hat man schon gewonnen.
Es gibt kein Perfekt und dass es viel wichtiger ist, einfach ich selbst zu sein.
Ja, solche Geschichten gab es und wird es immer geben. Allein letztes Jahr wurden in Deutschland über 3.500 Startups gegründet. Das sind 29% gegenüber dem Vorjahr mehr und sogar mehr als im bisherigen Rekordjahr 2021. Mhm. Besonders stark wächst der Software- und Digitalbereich, der ja weiterhin boomt. Aber man muss auch dazu sagen, gleichzeitig ist 2025 die Zahl der Unternehmenspleiten in Deutschland einer Studie zufolge wegen der Konjunkturkrise auch so hoch ausgefallen wie seit 2 Jahrzehnten nicht mehr.
Ja, und hey, darüber zu sprechen, warum man vielleicht mit seiner Firma insolvent gegangen ist oder mit seiner Vision gescheitert ist, das ist offensichtlich für die, die davon erzählen, selbst ein bisschen heilsam, aber kommt eben auch sehr gut an, wie wir gerade beim Publikum gehört haben.
Und in Sachsen-Anhalt will man durch diese Veranstaltung gezielt auch Politikerinnen und Politikern einen geschützten Raum geben, um über eigene Fehler zu sprechen. Jörg Schnurre aus Dessau-Roßlau hat da zum Beispiel seine Geschichte erzählt, wie er als FDP-Kandidat 2017 in den Bundestag einziehen wollte und dafür extra einen außergewöhnlichen Wahlwerbeflyer entworfen hatte.
Seine Botschaft war vor allem an eine jüngere Zielgruppe gerichtet, aber naja.
Wenn ich generell gewählt werde in den Bundestag, kriegst du oder hast du die Möglichkeit oder die Gelegenheit, von mir 2 Euro zu bekommen. So.
Tja. Das ging nach hinten los. Es hat nämlich prompt Kritik gehagelt und ihm wurde Wählerbestechung vorgeworfen. Er hatte Glück, die Strafanzeige ist wieder fallen gelassen worden. Aber es ist natürlich für so eine Fuck-Up-Night-Bühne eine sehr gute Geschichte. Also
ja,
rückblickend
aber
betrachtet.
Genau, auch nur rückblickend. Ja. Damals ja. Eher nicht. Bei den Fuck-Up-Nights geht es um gelebte Fehlerkultur. Das sagt auch der Veranstalter Martin Fuchs. Und dass sich Politik eben auch mal ehrlicher machen muss.
Weil wir in Deutschland ein großes Problem mit Fehlerkultur haben. Wir erleben gerade die große Vertrauenskrise in der Politik. Leute glauben nicht mehr daran, dass das System funktioniert. Und wenn Politiker ihnen mal eine andere Seite zeigen, mal zeigen, warum sie scheitern, warum Sachen nicht funktionieren, dann ist meine Hoffnung, dass natürlich dann auch das Vertrauen wieder langsam, aber stetig wieder in politische Entscheidungsträger aufgebaut wird.
Also, ich wüsste ja auch noch wen, der sich da gerade für die nächste Fuck-Up-Night in Berlin qualifiziert hat.
Ich habe keine Ahnung, von wem du sprichst. So, gestern haben wir euch erzählt, dass Dialekte einen ähnlichen Effekt fürs Gehirn haben wie das Beherrschen einer Fremdsprache. Und wir wollten von euch mal wissen, was ihr denn eigentlich so sprecht. Und da haben wir echt coole Sprachnachrichten bekommen. Mhm. Danke dafür, zum Beispiel auch an Fari.
Ich bin der Fari, ich bin aus der Nähe von Leipzig. Und bei uns spricht man, naja, sächsisch, klingt zumindest so, ne? Das wissen aber viele ja nicht. Ich bin nicht aus Sachsen, ich bin aus Merseburg in Sachsen-Anhalt. Das ist sehr nah an Sachsen dran, auch sehr nah an Thüringen. Und bei uns kommen irgendwie so alle Dialekte zusammen, ne? Und das ist eigentlich ganz schön, weil hier eben wirklich eine Vielfalt herrscht.
Herrlich. Und dann hat sich auch noch Kathi aus Brandenburg gemeldet.
Ich glaube, was besonders cool ist, ich arbeite in München, in Bayern. Und hier wird mein Dialekt absolut gemocht. Also ich muss überhaupt kein Blatt vom Mund nehmen. Ich kann immer quatschen, wie mir die Schnauze gewachsen ist. Ich soll doch meinen Dialekt bitte beibehalten. Der würde mich so sympathisch machen.
Und dann haben wir noch Frieda aus Norddeutschland. Sie ist aus Eutin und sie findet?
Wir hatten aber eine ganz wundervolle Umsetzung von Dialektweitergabe in der Grundschule. Uns wurde nämlich immer zur Weihnachtszeit eine Weihnachtsgeschichte auf Plattdeutsch vorgelesen.
Ah, schöne Geschichten, vielen Dank dafür, liebe Leute. Also lasst uns das pflegen und bewahren, die Mundart. Und wir wissen ja, Dialekte trainieren auch unser Gehirn.
So, Uli und ich, wir trainieren erstmal unser Feriengehirn. Wir sind ab Mitte August zurück und morgen trifft dann hier Köln auf Hannover. Sebastian und Moritz sind für euch am Start. In diesem Sinne, Tschüssikowski.
Madet jod, lot jon.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.